Deutschlandfunk, Interview.
Corona, die Politik und die Schutzmaßnahmen. Unser Thema mit dem Politikwissenschaftler Professor Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag.
Hallo, Herr Müller.
Herr Korte, immer weiter verschärfen, ist das eine Strategie?
Das ist eine Strategie, wenn man sie begleitet. Die bleiernen Zeiten der Verbote, diese Stimmungsverfinsterung, das ertragen wir ja alles. Wir haben fast schon den Eindruck einer geglückten Angstüberwindung. Das kann man zumindest ganz gut messen. Aber es setzt voraus, dass wir verstehen, was jetzt weiter angeordnet wird. Man kann wie in einem Unternehmen nicht immer nur sagen, Kosten senken, Kosten senken, Kosten. Man muss auch irgendwo Anreize bieten. Also wo ist der Lichtstrahl? Wo ist die Zuversicht, die in der Kommunikation mitstecken müsste? Das brauchen wir. Sonst wird es nicht aufgehen.
Mhm. Haben Sie das Licht entdeckt?
Naja, erstmal, die Akteure kennen wir ja und sie können jetzt nicht einfach alles nur verschärfen. Sie müssen uns durchaus weiter was zumuten, weil das sind ja Wissenserkenntnisse von Woche zu Woche, was wir zusätzlich lernen und was dann umgesetzt wird. Aber es muss auch als sinnvoll begriffen werden von uns. Es muss Kohärenz hergestellt werden. Sonst wird es nicht funktionieren. Also das Argumentieren, das vielleicht auch Zweifeln durchaus vortragen, hilft dabei, etwas zu verstehen. Wenn ich es verstehe, halte ich mich auch gerne dran. Ich muss es aber verstehen. Und die meisten haben in den letzten Monaten durchaus sich auch Mühe gegeben, es zu verstehen. Insofern ist die Wichtigkeit im Moment noch mal mehr, die politische Kommunikation zu schärfen.
Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden. Das heißt, Sie sehen ja doch offenbar weiteren Erklärungsbedarf, weil Sie auch, und Sie beobachten das Ganze ja en Detail, nicht als Fachmann, als Politikwissenschaftler, also nicht als Mediziner und so weiter, als Virologe, sondern als Politikwissenschaftler, weil Sie auch bestimmte Dinge nicht verstanden haben. Welche?
Ja, also nach wie vor ist dieser Virusföderalismus erklärungsbedürftig. Dass jeder Unterschiede vorschlägt, ist erstmal etwas, was irritiert, was in der Sache am Ende, wenn man es gut kommuniziert, aber Sinn macht. Verteiltes Wissen ist ein Schatz, je höher Unsicherheit existiert. Krisenpolitik muss mit verteiltem Wissen geradezu umgehen. Also wir können lernen, aus der Unterschiedlichkeit am Ende auch die Krise zu bewältigen. Aber es ist eine Frage, wie man es kommuniziert. Politik muss Möglichkeitsmacher sein. Und diese Kraft der Zuversicht, die ist in diesen Tagen unglaublich wichtig. Sonst gibt es so Kipppunkte in einem Prozess der Corona-Entwicklung, dass am Ende aus der großen Zustimmung, die ja besteht, am Ende Widerstand wird.
Das heißt, Sie warnen davor oder sehen Sie da schon, dass es bröckelt?
Nein, ich sehe nicht, dass es bröckelt. Das sind einzelne Protestmaßnahmen. Ich sehe nach wie vor die große Zustimmung bei den Bürgern. Das kann man ja auch ganz gut messen. Aber es geht so in die von der Corona-Müdigkeit nicht in die Corona-Kreativität der Politik über. Sie hat am Anfang aus meiner Sicht viel besser, vor allen Dingen auch die Kanzlerin, ihre Disziplinierungsmacht auch artikuliert in eine breite Kommunikation, völlig neu über sich hinausgewachsen. Aber im Moment ist das alles nicht erkennbar, sondern es verstummt geradezu.
Wenn wir das nochmal, Herr Korte, ein bisschen mehr in die Praxis übertragen, dahin projizieren. Sie haben gesagt, der Virusföderalismus, klar, da meinen Sie eben die unterschiedlichen Länder, Interessen, Maßnahmen und auch Vorschläge. Nehmen wir aber das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Völlig divergierende Zahlen, vollkommen divergierende Entwicklungen. Inwieweit kann es da sinnvoll sein, einheitliche Regelungen auf den Weg zu bringen, wenn sich diese beiden Bundesländer von ihrem Infektionsgeschehen, von der Entwicklung her vollkommen unterscheiden?
Ja, das ist wichtiger Punkt, denn ich sehe auch nicht, dass wir hier Einheitlichkeit herstellen müssen. Wir müssen es nur auch so kommunizieren, dass es ein Gewinn am Ende ist und nicht ein Verlust, der damit einhergeht. Der Gewinn besteht doch darin, dass wir die Verschiedenartigkeit nutzen, um kluge Antworten auf diese Herausforderungen zu finden, die wir nicht wirklich kennen. Die Unwissenheit besteht ja nach wie vor im Management und wir kennen nur die Distanzdemokratie eigentlich, die darauf reagiert, Kontaktverbote herzustellen. Also wenn wir wissen, dass die Betroffenheiten in den Ländern unterschiedlich ist, dann müssen wir die Unterschiede auch durchaus belassen und nicht auf Einheitlichkeit zielen. Mir geht es nur darum zu sagen, das muss man öffentlich machen, muss man kommunizieren.
Ist das denn nicht geschehen?
Nein, die Kraft des Dezentralen, finde ich, die muss mehr ins Zentrum gestellt werden. Nein, es ist das eher das Punkt, der Punkt, dass wir sagen, Flickenteppich. Ne? Also dass in dieser Metapher steckt eine Verächtlichung, Machung von Unterschiedlichkeit. Aber Verschiedenheit ist in dieser Krise eigentlich das wichtigste Fund, mit dem wir umgehen müssen.
Aber Flickenteppich haben wir ja auch, wenn wir die verschiedenen Farbschattierungen anschauen, diese deutsche Karte, auch die europäische Karte, reden wir über die deutsche Karte. Da haben wir eben rote Zonen, wir haben orangefarbene Zonen und haben eben auch die gelben Zonen, also die weniger problematisch sind. Also muss es doch diese Flickenteppichpolitik im Grunde auch geben. Nur anders benannt oder wie meinen
ja,
Sie das?
Ja, genau. Es muss einfach so erklärt werden, dass wir verstehen, dass das am Ende ein Vorzug ist und kein Nachteil ist. Regeln überall gleich, kann man nicht sagen, sondern sie sollen ja nur dort gleich sein, wo die Lage auch gleich ist. Und das macht eben den Unterschied aus in der Kommunikation. Ich setze sehr darauf, dass wenn man das so kommuniziert, wir es auch verstehen. Und wenn wir etwas verstehen, dann halten wir uns auch dran. Und darum geht es auch gerade, Regeln zu Regeln. Und Bürger, die man jetzt geradezu anhält, ich nenne es eher kuratiertes Regieren, also eine appellative Anordnung, nur so funktioniert es ja am Ende, brauchen diese Position, um sie zu verstehen.
Wenn wir einmal auf diesen Weihnachts-Silvester-Komplex schauen, in puncto Strategie und Gradlinigkeit. Markus Söder, wir haben ihn im Interview auch gehört und eingespielt, er hat gestern noch einmal argumentiert, wir müssen viel, viel härter sein und noch härter werden. Bayern ist ja auch besonders betroffen und das schon in diesem Dezember, aber dann kommt aus familiären Gründen, Gesichtspunkten, wie auch immer definiert, diese Ausnahme mit großer Wahrscheinlichkeit, Weihnachten. Da können sich wieder viel, viel, viel mehr Menschen privat treffen, war bisher immer auch ein Unruheherd für Infektionen, gerade diese privaten Treffen. Ist das politisch konsequent?
Nein, das ist nicht konsequent. Das folgt plötzlich wieder einem neuen Kriterium, das Kriterium, dass irgendwie Solidarität voraussetzt oder möglich macht in ganz privaten Kontext. Und die ganze Politik im Moment richtet sich ja darauf, die Distanz zum Thema zu machen. Und das Einzige, was weltweit offenbar sich überall bewährt, ist, Abstand von anderen zu halten. Insofern ist das keine logische Schlussfolgerung. Es ist ein bisschen Weihnachtsromantik. Also es soll Sehnsuchtsichte erfüllen. Und insofern ist es natürlich ein Hoffnungsschimmer, aber dieser ist trügerisch. Da würde ich andere Zeichen setzen. Also dass die Hoffnung im Moment ist doch das in Stein gebaute Impfzentrum, was in den Städten jetzt entsteht. Also die werden ja umgewidmet. Also da schon mal hinzupilgern, ist eine viel größere Aussicht auf Zuversicht und auch eine konkrete Maßnahme, wann die Impfung wie losgeht, sich damit zu beschäftigen, als wer wen unterm Weihnachtsbaum besuchen darf.
Wie erklären Sie sich das denn, dass Weihnachten diese Ausnahmen gemacht werden sollen für ein paar Tage, eventuell ja einschließlich auch des 1. Januars, also einschließlich Neujahr, wo ja dann ganz viele verschiedene Haushalte zusammenkommen. Da spielt es ja gar keine Rolle, ob man eine Familie ist oder nicht. Warum macht die Politik das?
Das Dilemma bleibt zwischen Freiheit und Gesundheit immer abzuwägen. Das muss Politik begründen. Und hier in diesen Tagen, die dann anstehen, glaube ich, soll auch nochmal ein besonderer Akzent gelegt werden, dass in der Überbetonung von Gesundheit und nicht der Würde des Menschen, das steht am Anfang der Verfassung, auch natürlich kollaterale Folgen entstehen können, also beispielsweise Vereinsamung. Und gerade an Weihnachten, an dem wir geradezu uns von Kindheit daran gewöhnt haben, dass das ein Fest in Geselligkeit ist, ist die Angst, eine Vereinsamung am Ende auch zu verursachen durch die Politik, gerade in den Altenheimen oder bei kranken Menschen, relativ hoch. Ich glaube, auch hier wird die Politik vielleicht Druck ausüben über das ein oder andere Konzept des Zugangs von Familien nachzudenken.
Der Politikwissenschaftler Professor Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag.
Gerne.